Der Bundesregierung Knopf hat an Union und SPD appelliert, ein Klimageld einzuführen. Das sei eine Möglichkeit, Klimapolitik sozialverträglich zu gestalten, sagte Knopf im RBB 24 Inforadio. Bisher sei das bei den Koalitionsverhandlungen aber kein Thema. Die Ampelkoalition hatte geplant, Einnahmen aus dem Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten mittels eines Klimageldes an die Bürger zurückzugeben. Das wurde aber nicht umgesetzt. Positiv sei, dass Union und SPD Förderprogramme offenbar sozial staffen wollten, so Knopf. Anders als bisher müssten Fördermittel für E-Autos und Wärmepumpen vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen. CDU, CSU und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen in kleineren Runden fort. Die Berlinerin Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau im Weltall. Die Elektroingenieurin ist in der Nacht in Florida an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX zu einem knapp viertägigen Flug um die Erde gestartet. Die insgesamt vierköpfige Crew ist auf einer neuen Umlaufbahn unterwegs und überfliegt die Polarregionen. An Bord sind mehrere wissenschaftliche Experimente geplant. Die Mission wurde von einem Milliardär finanziert. Der frühere Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Wörner, sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommerzialisierung sei die Zukunft der Raumfahrt. Sie dürfe aber nicht zu einem Weltraumtourismus führen.
Wir wissen natürlich, dass jeder Start einer Rakete auch eine Belastung der Umwelt ist. Insofern hoffe ich, dass wir da nicht anfangen, jetzt die Kreuzschiffe ins Weltall zu verlegen und damit ähnliche Wirkungen zu haben. Raumfahrt brauchen wir für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation und auch für Forschung, aber vielleicht nicht so ausgeprägt für Tourismus.
Der ehemalige ESA-Chef Jan Wörner. Die geschäftsführende Außenministerin Deutschlands, Baerbock, ist wieder zu Besuch in Kiew. Es ist ihre 11. Reise dorthin und mutmaßlich die letzte als Regierungsmitglied. Bei der Ankunft betonte Baerbock, dass Deutschland und die Ukraine auch mit einer neuen Regierung weiter unterstütze. Sie stellte weitere 130 Millionen Euro humanitäre Hilfe in Aussicht. Wegen der festgefahrenen Situation zwischen den USA und Russland sei es zentral, dass Europäer fest an der Seite der Ukraine stehen, so die Grünen-Politikerin. Sie warnte zudem die USA davor, dem russischen Präsidenten Putin in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zu vertrauen. Dieser spiele auf Zeit und wolle keinen Frieden. Das chinesische Militär hält nach eigenen Angaben ein großes Manöver rund um Taiwan ab. Neben der Marine seien daran auch Lufteinheiten und weitere Kampftruppen beteiligt, teilte ein Sprecher mit. Trainiert werde die Blockade wichtiger Gebiete und Seewege. Die Übungen zielten darauf ab, eine ernste Warnung an Taiwan zu senden. China betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz. In den vergangenen Jahren hat Peking seinen militärischen Druck verstärkt. Taiwan ist seit 1949 selbst verwaltet. Heute vor einem Jahr ist der Besitz von Cannabis in Deutschland für Erwachsene teilweise legalisiert worden. Ob die Entscheidung der damaligen Ampelkoalition bestehen bleibt, ist nach dem Regierungswechsel offen. Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
CDU und CSU haben im Wahlkampf deutlich gemacht, sie wollen die Legalisierung von Cannabis rückgängig machen. Und sie drängen darauf auch in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Bislang gibt es bei dem Thema allerdings keine Einigung. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, teilt auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios mit. Menschen mit Problemen mit Cannabis würden jetzt häufiger Beratungsangebote nutzen. Das sei ein gutes Zeichen. Zugleich betont er, dass die Auswirkungen des Gesetzes noch untersucht werden. Erste Ergebnisse dazu sollen bis Oktober vorliegen. Das kündigt das Bundesgesundheitsministerium an.
Bei der Berliner S-Bahn gibt es auch heute im Berufsverkehr wieder Ausfälle und Verspätungen. Grund sind gleich mehrere Signalstörungen. Wie die S-Bahn auf ihrer Webseite schreibt, laufen Reparaturarbeiten am Südkreuz, in Pankow-Heinersdorf, Schönholz und am Bahnhof Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg. Davon betroffen sind unter anderem die Ringbahnlinien S41 und 42. Gestern hatte eine Signalstörung in Schöneweide den S-Bahn-Verkehr in Berlin durcheinander gebracht. Ursache war laut S-Bahn ein Kabel, das bei Bauarbeiten beschädigt wurde. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst wolkig und neblig, dann freundlicher mit einigen Quellwolken. Es bleibt trocken bei 13 bis 15 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 5 Grad, in Friedrichshagen 4, in Rüdersdorf 6, in Perleberg minus 1 Grad. Morgen nach Nebel und Hochnebel heiter bis sonnig und trocken bei bis zu 18 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich habe ja gleich eine Wissenschaftlerin zu Gast, die sich nicht davor scheut, sich mit den ganz großen existenziellen Fragen zu beschäftigen. Im Gegenteil, sie will uns alle mit einem neuen Buch dazu ermuntern, uns auch diesen Fragen zu widmen. Fragen zu Leben und Sterben, so heißt ihr Buch. Und worum es da genau geht, erzählt uns gleich die Medizinethikerin Alena Büchs.
I know that you're wrong. So when you try to read my face, from there across the table, I'll pretend that I don't know. And maybe I will smile, like the way I used to do. I'll sit here for a while. Is failing and you're moving way too fast, but I always like your smile, telling me questions, asking me lies, maybe they don't count.
Aus Norwegen, Minor Majority, To Let You Win, hier auf Radio 3. Sich mit der eigenen Sterblichkeit zu befassen, das ist für viele eine Hürde, das ist mit Angst verknüpft und es ist doch eine der elementarsten und wichtigsten Fragen, mit denen wir sterblichen Menschen eben seit jeher konfrontiert sind. Die Professorin für Ethik der Medizin an der TU München und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Büchs möchte uns einladen, uns mit diesen existenziellen Fragen des Lebens zu befassen, aus ethischer Perspektive. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden und warum das so wichtig ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und wie wir dann guten Zugang finden können. Das bespreche ich jetzt mit Alena Büchs. Herzlich willkommen hier auf Radio 3.
Guten Morgen, Herr Mayo. Danke, dass ich hier sein darf.
Warum ist es Ihnen so wichtig, ein Buch zu schreiben, das sich diesen ganz existenziellen Fragen von Leben und Sterben widmet? Sehen Sie da eine Lücke? Fehlt uns das?
Also ich habe jedenfalls festgestellt, ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass da so ein bisschen eine Art Sprachlosigkeit herrscht. Dass wir diese herausfordernden Dinge, da geht es ja nicht nur ums Sterben, geht auch um das Leben, geht um neue Technologien, geht um den Lebensanfang. Aber wenn es schwieriger wird manchmal, dann haben wir so ein bisschen die Tendenz, das zur Seite zu schieben. Und ich habe in meiner Praxis, also wirklich auch ganz konkret am Krankenbett, immer wieder festgestellt oder eben mit Menschen, mit denen ich zu tun hatte, das muss nichts Schlimmes sein. Ich verstehe, dass man da jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust drauf hat, aber es kann sehr sinnstiftend sein und es kann wirklich gut funktionieren und sehr entlastend und befreiend wirken. Und das möchte ich vermitteln.
Wie genau würden Sie die Sinnhaftigkeit denn beschreiben? Also wie verändert es unsere Haltung dem Leben gegenüber, wenn wir uns zum Beispiel ja, mit unserer eigenen Sterblichkeit näher befassen?
Also das eine, was man sagen muss, ist, es geht ja um Fragen vor allem von Gesundheit und Krankheit in meinem Buch, dass das oft die Leute erwischt, wenn es richtig aktuell wird. Und dann ist oft schlimm. Dann ist es oft schwierig, dann geht es oft um Entscheidungen im Krankenhaus, soll man noch behandeln oder nicht oder wie soll man behandeln. Und viele Menschen fühlen sich davon wirklich überfordert. Und wenn man das in Ruhe, wenn eben noch nichts wirklich ansteht, einfach mal für sich selber, mit Angehörigen, mit Menschen, die man liebt, auch mal mit dem Arzt oder einer Ärztin, mit Freunden bespricht, ist man einfach besser vorbereitet. Das verändert nicht, dass die Situation, wenn sie dann vielleicht kommt, immer noch wirklich schwierig sein kann. Aber man entwickelt dazu eine andere Haltung. Ich habe das immer, immer wieder gesehen, dass das so eine Art Stütze auch sein kann und dass das ein bisschen was von der Angst nimmt und man eben dann nicht in so einen Strudel kommt von, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen?
Eine ganz konkrete Möglichkeit, sich damit zu befassen, ist ja die Patientenverfügung zum Beispiel, die es uns möglich macht, also so Fragen zu entscheiden, ob wir eine künstliche Beatmung wünschen oder künstliche Ernährung, wenn wir irgendwann mal in eine Situation kommen sollten, wo die Frage im Raum steht. Wie bewerten Sie denn sowas, so eine Patientenverfügung? Ist das ein guter Weg, sich da mit der eigenen Krankheit, mit der eigenen Sterblichkeit zu befassen? Es ist ja so schwer zu wissen, wie man in einer akuten Situation entscheiden würde. Wie kann man hier gute Entscheidungen treffen?
Absolut. Und deswegen ist die Patientenverfügung, ich sage immer, besser als nichts. Und das ist ein gutes und wichtiges Dokument. Aber ich glaube, es wissen einige, so richtig fantastisch funktioniert das in der Praxis nicht, weil Ärztinnen und Ärzte nämlich auch genau diese Fragen stellen. Hat sich da vielleicht was verändert? Wusste der Mensch wirklich, was er da aufschreibt? Und ich glaube, viele von uns, wenn sie hören Patientenverfügung, denken, oh Gott, da muss ich jetzt irgendwie mich hinsetzen und dieses Ding ausfüllen. Die Patientenverfügung ist wirklich wichtig, aber sie ist nur ein Teil. Das sollte ein Prozess sein, bei dem ich mir mehr Zeit nehme und viel sozusagen umfassender das Ganze angehe, als nur ein Stück Papier auszufüllen. Zum Beispiel ist es wichtig, auch mit Menschen zu sprechen, die dann vielleicht im Zweifel einspringen wollen. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl mit. 70% der Menschen sterben ja nicht zu Hause, so wie man sich das wünscht, sondern in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Und das heißt, da müssen dann Entscheidungen getroffen werden. Und 11% der Deutschen sterben künstlich beatmet. Das will aber kaum jemand. Und das so ein bisschen vorauszudenken, das ist wirklich wichtig, das mit den Menschen zu besprechen, die dann von den Ärzten angerufen werden zum Beispiel oder die dann eben hingehen und auf einmal entscheiden sollen. Die sind heutzutage oft total überrascht. Und dann hat man ein Stück Papier, die Patientenverfügung, von der wissen viele auch gar nicht. Also das steht so ein bisschen allein im Raum und deswegen versuche ich zu animieren, dazu daraus einen Prozess zu machen.
Ein Prozess, wo Sie jetzt schon mehrmals gesagt haben, dass es auch so ein Dialogprozess ist, also ein Gespräch zu gehen mit Menschen, mit Ärztinnen, Ärzten oder wem auch immer. Ist das ein guter Zugang, das Gespräch suchen darüber oder was würden Sie denn sagen? Wie sieht ein fruchtbarer Zugang zu diesen großen Fragen aus, auch wenn wir vielleicht selber damit alleine konfrontiert sind?
Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, schau, ich will jetzt mal was lesen und dann kann man, ich gebe in dem Buch auch ganz viele Hinweise. Es gibt tolle Websites, es gibt tolle Bücher, man kann in meinem Buch rumblättern. Also es gibt ganz viele wirklich gute Quellen. Für andere ist das was, darüber müssen sie reden. Ja, ich glaube, das Gespräch ist dann am Ende für alle wichtig, einfach weil man ja dann auch vielleicht mit denen reden möchte oder muss, die das dann später betreffen kann, ne? Angehörige, Menschen, die einem wichtig sind. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu betonen, jeder hat da so seinen eigenen Weg. Und da muss man so ein bisschen auch in sich selber reinhören und schauen, was brauche ich eigentlich, welche Informationen brauche ich und das vielleicht vom Arzt oder der Ärztin. Was will ich da mitteilen? Was ist für mich ganz tief persönlich? Das sind also wirklich, das ist ein Prozess und deswegen hat das auch was Sinnstiftendes, weil man sich auch ein bisschen besser selber kennenlernt. Also mir sagen das viele, ich hatte da so Angst vor, oh Gott, wie schrecklich, ich muss jetzt irgendwie über meinen Tod nachdenken und kam dann nachher raus und sagten, also eigentlich geht es mir jetzt echt besser, ich habe was über mich gelernt und das ist echt eine häufige Erfahrung, also ich kann das nur empfehlen.
Anregend dazu finden wir in ihrem Buch vom Leben und Sterben die Medizinethikerin Alena Büchs und welche Rolle da die KI gerade spielt bei diesen großen Fragen, die ethisch entschieden werden müssen. Darüber sprechen wir gleich weiter mit Alena Büchs hier auf Radio 3. Du Das ist ein Song aus einem Album, das heißt UFO Tofu, kommt von Bela Fleck and the Flecktones, gehört hier auf Radio 3. Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, so heißt das neue Buch von der Medizinethikerin Alena Büchs, die vielen vielleicht während der Corona-Pandemie bekannt geworden ist, als sie aus ethischer Perspektive oft gefragt war. Jetzt also ein neues Buch, in dem es um die großen existenziellen Fragen des Lebens geht. Wir haben gerade schon über die Fragen gesprochen, die sich mit Sterblichkeit befassen. Ich möchte gleich mit Ihnen, Frau Büchs, über KI in dieser Situation sprechen, aber vielleicht schauen wir noch mal kurz auf den Beginn des Lebens. Darüber schreiben Sie ja auch. Sie beschreiben so einen Fall in Ihrem Buch, wo es um die Geburt eines Frühchens geht, in der 22. Schwangerschaftswoche schon auf die Welt gekommen. Gleiche Hirnblutung, wahrscheinlich wird es stark behindert sein und die Eltern wollen, dass das Kind gar nicht mehr weiter behandelt wird, aber das Ärzteteam möchte weiter behandeln. Sie wurden da zur Beratung angefragt. Nach was für Prinzipien beraten Sie bei solchen Fragen?
Ja, das war ein eindrücklicher Fall. Das sind übrigens alles echte Fälle in dem Buch. Ich hatte noch hunderte, aber der war damals wirklich sehr beeindruckend. Man hat da so einen Satz ethischer Prinzipien. In diesem Fall ging es ja darum, auf der einen Seite gab es da dieses Kind. Da geht es um das Kindeswohl, da geht es um die Fürsorge diesem Kind gegenüber. Und die stand in diesem Fall im Konflikt mit dem Wunsch der Eltern, die Behandlung abzubrechen. Also die elterliche Selbstbestimmung war im Konflikt mit der Fürsorgepflicht der Ärzte für dieses Kind. Das ist ein relativ klassischer Fall, der aber so ein bisschen auf die Spitze getrieben ist, weil es wirklich ja hier um die Grenze des Lebens geht. Und das war einfach, also der hat gut geendet, möchte ich dazu sagen. Also wir konnten das lösen. Aber das war schon, es geht manchmal dann tatsächlich wirklich um wirklich große Fragen.
Und wie konnten Sie dann da beraten? Wie haben Sie das gelöst?
Also erstmal haben wir die nach Hause geschickt, die Eltern, die waren völlig fertig. Die wollten auch nichts, da ging es nicht darum, dass die wollten nichts Böses für das Kind, aber die hatten einfach eine andere Vorstellung davon, wie die Erfolge der Behandlung sein sollten und auch ein Stück weit, glaube ich, sich eine andere Idee davon gemacht, wie ihre Familie aussehen sollte. Und dann haben wir das, dann haben wir die nach Hause geschickt, alles zusammengetragen, haben mit dem Team gesprochen, mit allen Beteiligten, das ganz ruhig analysiert und dann in einem sehr ruhigen, in mehreren ruhigen Gesprächen die verschiedenen Positionen angeguckt. Und da ist es dann wirklich gelungen, dass man zueinander gefunden hat. Ist ausführlich beschrieben im im Buch.
Ja, da sind wir auch wieder bei den Gesprächen. Wieder die Gespräche, die da geholfen haben, die wir vorhin auch schon hatten. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über KI. Das ist ja jetzt wirklich nochmal auch eine neue Entwicklung, die wir alle gerade noch nicht so richtig übersehen. Aber Sie schreiben eben über KI im medizinischen Kontext. Wo ist denn KI Ihrer Meinung nach zu befürworten und tatsächlich eine große Hilfe in der Medizin?
Naja, apropos Gespräche. Wir alle wissen, Fachkräftemangel wird immer schlimmer. Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Pflege hat wahnsinnig wenig Zeit. Und wenn man KI nutzen kann, und da gibt es ganz viele tolle Entwicklungen gerade, um so das nervige Papier-, Schreib- und Computerzeug, ja, also diese ganzen bürokratischen Dinge, die im Gesundheitswesen anfallen, wenn man das reduzieren kann, wenn man da der KI was übergeben kann, das ist wirklich super, weil dann einfach mehr Zeit ist wieder am Patienten. Man muss es halt verantwortlich machen. Es gibt so eine schöne ethische Faustregel, KI soll unser Leben verbessern und nicht verschlechtern und KI darf uns nicht ersetzen. Und in der Medizin heißt das, das sind tolle Instrumente, die können ganz viel, manchmal sogar mehr als ein Arzt oder eine Ärztin in bestimmten Aufgaben, was weiß ich, Röntgenbilder befunden. Aber wir müssen die in der Hand halten, weil das ist auch nicht mehr als ein Instrument. Wir müssen die letzte Verantwortung haben.
Das heißt, KI als Gesprächspartner, was es ja auch immer wieder gibt, da gibt es ja einige Apps und Entwicklungen, wie man mit KI irgendwie sich eigenen Fragen widmen kann oder so, das wäre dann was, was nach Ihren Prinzipien nicht zu befürworten ist.
Naja, das kommt drauf an. Deswegen, also ich zeige, wie man das sozusagen verantwortlich machen kann. Wenn völlig klar und transparent ist, das ist eine Maschine und nicht das Missverständnis auftreten kann, da sitzt am anderen Ende ein Arzt oder halt ein Mensch. Wenn man sicherstellen kann, dass keine schlimmen Fehler passieren, denn die KIs spinnen ja auch rum. Das wissen alle, die schon mal mit ChatGPT rumgespielt haben. Das muss man also vermeiden. Und wenn da keine so verzerrten Ergebnisse rauskommen, weil man Probleme hat mit den sogenannten Trainingsdaten. Diese KIs nutzen ja riesige Datensätze und meistens welche aus dem Internet und die sind ganz schön schmutzig. Da hat mal jemand zu mir gesagt, in der Medizin ist das so, als würdest du ein Schweizer Messer benutzen, um in der OP das Skalpell zu ersetzen. Das geht halt nicht. Ja, in der Medizin müssen wir echt genau sein. Aber wenn man das so als was Zusätzliches oder halt was Ergänzendes, so als erste Stufe, wenn die Ärzte keine Zeit haben, benutzt, muss das gar nichts Schlechtes, sondern kann was sehr Hilfreiches sein.
Also KI nutzen, um auch wieder mehr Zeit für den Menschen zu haben, das ist sehr einleuchtend.
Ganz genau.
Zum Schluss würde ich Sie gerne vielleicht nochmal zu einer allgemeineren Frage fragen. Die Corona-Pandemie, da sind Sie, glaube ich, sehr vielen Menschen bekannt geworden, weil Sie sich da oft zu Wort gemeldet haben, auf eine Art und Weise, die dazu geführt hat, dass da nicht mehr Spaltung geherrscht hat nach Ihren Einwürfen, sondern gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dafür wurden Sie auch ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, weil Sie eben immer mehrere Standpunkte berücksichtigt haben. Wie blicken Sie denn heute auf diese Zeit zurück? Was können wir für die heutigen Krisen und Fragen und vielleicht auch diese Fragen, über die wir gerade gesprochen haben, mitnehmen aus der Corona-Zeit?
Naja, Sie haben es gerade schon gesagt, das Gespräch. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, diese Spaltungs- und Polarisierungsphänomene, die wir ja wahrscheinlich alle wahrnehmen und die nahtlos von Corona in die neuen Krisen, ne, Krieg und Klimawandel, was weiß ich, was übergegangen sind, dass wir da schaffen, die Position des jeweils anderen, die vielleicht anders ist als meine, trotzdem noch zu hören und darüber zu sprechen. Und ehrlich gesagt ist das eigentlich das Wichtigste, was ich auch in dem Buch mache. Ich will zeigen, es gibt gute Gründe für unterschiedliche Positionen. Ich muss nicht sofort auf der Zinne sein. Ich kann das versuchen zu verstehen. Nicht alles, ne? Es gibt auch Sachen, die sind neben der Spur. Aber es gibt viel mehr breitere Möglichkeiten, sich miteinander auseinanderzusetzen und miteinander zu sprechen. Und dann kommen wir auch wieder viel stärker in eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, die brauchen wir heute wirklich, wirklich sehr.
Und die brauchen wir auch für die existenziellen Fragen. Das sagt die Medizinethikerin, Professorin für Ethik der Medizin an der TU München und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Ihr Buch, das sich mit diesen existenziellen Fragen beschäftigt, heißt Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden, ist erschienen im S. Fischer Verlag, hat 304 Seiten, kostet 24 Euro. Und jetzt am Donnerstag stellt Alena Büchs ihr Buch auch hier in Berlin vor, im Pfefferberg Theater ab 20 Uhr. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3, Frau Büchs.
Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Weinen und Tränen welken, und die noch alle.
äthiopische Singer-Songwriterin, die mittlerweile in Berlin lebt und hier diese Musik macht. Fevan Joseph mit Lee B.
Radio 3. Kultur kompakt.
Anne Spohr ist hier bei mir und wir haben vorhin schon angekündigt, dass Kraftwerk dieses Jahr auf Tour gehen. Morgen um 10 beginnt der Vorverkauf, aber auch diese Düsseldorfer Musiker sind in diesem Jahr wieder live zu erleben. Auch wenn man den Song nicht kennt, die Stimme erkennt man schon sofort. Campino von den Toten Hosen und die gehen auf Tour und zwar auf Europatour.
Ja, und zwar starten sie am 29. August in Kopenhagen mit ihrer Keep Calm and Carry On Europe 2025 Tour. Das haben die Hosen gestern in Düsseldorf mitgeteilt. Insgesamt sind 7 Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant. Stockholm ist dabei, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel. Und Bassist Andy Meurer hat zum Beispiel gesagt, 2 Jahre Pause sind genug, länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus. Und Campino, wir werden jede Menge alte und neue Freunde treffen und hoffentlich auch ein paar gute Abenteuer erleben. Zuletzt hatte die Band im August 2023 Konzerte gegeben in Blackpool und in Zürich. Und jetzt haben sie sich halt eine kleine Auszeit genommen und waren viel im Proberaum, haben neue Songs gebastelt. Und der Vorverkauf für diese Tour jetzt startet am 2. April, also auch morgen, ebenso wie die Tour für Kraftwerk, aber um 11 Uhr. Kraftwerk starten ja um 10 Uhr. Und ich muss sagen, also wer weiß, die Hosen sind nämlich immer für eine Überraschung gut. Mich würde es nicht wundern, wenn sie dann auch noch ein Berlin-Konzert spontan ankündigen später.
Ja, genau, würde mich auch nicht wundern. Kann man sich dann morgen entscheiden, für welche Düsseldorfer Band man da Tickets kaufen möchte.
Oder für beide.
Oder für beide, kann man natürlich auch machen. Astrid Lindgren ist weltweit berühmt seit Jahrzehnten bis heute. Ihre großen Kinderbücher kennen so viele Menschen und in Erinnerung an Astrid Lindgren wird heute in Stockholm der nach ihr benannte Preis verliehen. Und da sind auch mehrere Deutsche mit dem Rennen.
Genau, um 13 Uhr werden wir mehr wissen. Da wird der diesjährige Träger des Astrid Lindgren Gedächtnispreises verkündet. 265 Kandidatinnen und Kandidaten aus 72 Ländern sind im Rennen dabei. Dabei zum Beispiel nicht nur Autoren, sondern Illustratoren, Geschichtenerzähler und Organisationen. Aus Deutschland sind diesmal 6 Nominierte im Rennen, der Schriftsteller Andreas Steinhöfel, die Internationale Jugendbibliothek in München, die Illustratorinnen Jutta Bauer und Jackie Gleich und die Illustratorin Nikolaus Heidelbach und Merdat Zeri. Dotiert ist die Ehrung mit einem Preisgeld von rund 5 Millionen schwedischen Kronen. Das sind ungefähr 460.000 Euro nach heutigem Umrechnungskurs. Feierlich überreicht wird der Preis dann im Juni in Stockholm. Der Preis ist kurz nachdem Astrid Lindgren gestorben war, ins Leben gerufen worden von der schwedischen Regierung. Damit sollen Persönlichkeiten und Organisationen geehrt werden, die im Geiste Lindgrens zur Bedeutung der Literatur für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt beitragen. Der letzte deutsche Preisträger war im Jahr 2017 der Illustrator und Kinderbuchautor Wolf Erlbruch gewesen.
Wir hier auf Radio 3 präsentieren den neuen Roman von Antje Rafik-Strubel, der uns mitten hineinführt in die Kultur- und Medienszene in Berlin. Der Einfluss der Fasane heißt der Roman und den präsentieren wir und die Autorin auch hier bei uns im RBB und Sie können damit dabei sein.
Und zwar in unserer Literatursendung Orte und Worte, die wir morgen in der Dachlounge Studio 14 aufzeichnen. Es geht um Antje Rafik-Strubels neuen Roman und da geht es um die Feuilleton-Chefin einer großen Tageszeitung namens Hella Kahl. Und die ereilt eine schlimme Nachricht, und zwar der Suizid eines berühmten und natürlich komplett fiktiven Berliner Theaterintendanten. Und diese Nachricht wirft die Feuilleton-Chefin völlig auf der Bahn, denn zuvor gab es einen Artikel, der den Intendanten in Verruf gebracht hat und der war in ihrer Zeitung erschienen und der Artikel hatte die Überschrift Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, hat sie, die Feuilleton-Chefin, diesen Suizid etwa mit verschuldet. Unsere RBB-Literaturredakteurin Nadine Kreuzzahler über das neue Buch von Antje Rafik-Strubel.
Der Einfluss der Fasane ist ein sehr heiteres, ironisch, spöttisches Buch. Und diese Frau, Hella, ist eine sehr ambivalente Figur, denn sie ist eine Frau, die sich in dieser ganzen Cancel-Kultur-Debatte und der MeToo-Debatte immer eher auf die Seite der Männer geschlagen hat bisher und nun eben diesen Intendanten eigentlich auch nur zu Fall gebracht hat aus persönlichen Gründen.
Die Lesung und das Gespräch zwischen Nadine Kreuzhaller und Antje Ravik-Strubel ist morgen Abend um 18 Uhr im Fernsehzentrum vom RBB in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg im Studio 14 der RBB Dachlounge beim Radio 3 Kultursalon zu erleben. Sie können gratis dabei sein. Einfach bitte anmelden auf unserer Internetseite im entsprechenden Formular auf der Startseite radio3.de. Es geht aber auch per Mail. Die würde dann gehen an kultursalon@radio3.de.
Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Will you still call me baby when I'm old and crazy? When I'm old and crazy, will you still call me baby? Musik auf Radio 3. This year's crop of kisses. Lange nicht gehört. Don't seem as sweet to me. All through the gate. Noch nie gehört. Nie gehört. Le tigre de Django, à la classe avec ses moustaches sérieux. Stylé, il a de la lue. Radio 3, Musik neu entdecken. Ce filin qui n'a rien d'ordinaire.
Tes mains sales, deux sous le lit, trois dans la malle. Bla 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 bla. Parlons plutôt de moi, non. Parle-moi de moi, toi. Tes amours, tes boréales, deux sous le lit, toi dans la malle. Bla 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 bla. Parlons plutôt de moi, non. Parle-moi de moi.
poitrine manque. Moi, 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 moi.
Parlons de moi et grandissons. Faisons de moi notre passion.
Simon ist das, der als Jazzpianist angefangen hat und der mittlerweile eigene Chansons schreibt und sich dafür immer wieder besondere Stimmen dazu holt, wie in diesem Song hier die Stimme der isländischen Sängerin Emiliana Torlini. Moi, moi heißt dieser Song.
Radio 3. Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Wir stellen ja jede Woche hier auf Radio 3 Meisterwerke aus unterschiedlichsten Bereichen vor, die alle aus Berlin und Brandenburg stammen oder inzwischen hier zu Hause sind. Und heute geht es um ein Werk, das die meisten wahrscheinlich kennen, vielleicht sogar in der Schule gelesen haben. Der Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929. Der Literaturwissenschaftler und Berlinologe, so nennt er sich, Michael Bienert, der befasst sich seit 30 Jahren intensiv mit Döblins Roman, bietet zum Beispiel Stadtführung durch Berlin zu den Schauplätzen von Berlin-Alexanderplatz. Und Michael Bienert hat ein eigenes Buch dazu geschrieben, das heißt Döblins Berlin. Und warum Berlin-Alexanderplatz für ihn ein Meisterwerk ist, das hat er meinem Kollegen Moritz Reinichhaus erzählt.
Der schreckliche Augenblick war gekommen. Schrecklich, Franze, warum schrecklich? Die 4 Jahre waren um. Man setzte ihn wieder aus. Drin saßen die anderen, tischlerten, lackierten, sortierten, klebten, hatten noch 2 Jahre, 5 Jahre. Er stand an der Haltestelle. Die Strafe beginnt.
Also ein kleiner Mensch, der aus dem Gefängnis kommt, mit dem Vorsatz, ich will anständig sein, und der das einfach nicht schafft, ja? Der das einfach nicht auf die Reihe kriegt und im Prinzip scheitert und eigentlich nur durch einen Kunstgriff gerettet wird vom Autor. Das ist eine große, ja, Geschichte eigentlich von so einer fast faustischen Dimension.
Am Alexanderplatz reißen sie den Damm auf für die Untergrundbahn. Man geht auf Brettern.
Im Roman Berlin-Alexanderplatz geht es natürlich um Berlin. Berlin im Umbau, Berlin Ende der 20er Jahre. Also die Stadt, die sich selber erzählt in einer Collage-Technik, die mit ihrer ganzen Vielstimmigkeit in dem Roman präsent ist. Und dann gibt es eben diese Geschichte dieses kleinen, ameisenhaften Franz Biberkopf, der sich in dieser Stadt verliert. Am Anfang des Romans kommt er ja aus dem Gefängnis in Tegel. Aber wo fährt jemand hin, der am Gefängnis nicht abgeholt wird? Er fährt dorthin, wo er sich auskennt. Und er bleibt da auch die meiste Zeit.
Er wanderte die Rosenthaler Straße am Warenhaus Tietz vorbei. Nach rechts bog er ein in die schmale Sophienstraße. Er dachte, die Straße ist dunkler. Wo es dunkel ist, wird es besser sein.
Dieser Kiez, in dem sich Franz Biberkopf überwiegend bewegt, liegt ja zwischen Rosenthaler Platz und Alexanderplatz. Und in diesen Straßenzügen hat sich schon noch eine ganze Menge erhalten, auch baulich, so dass man tatsächlich diese Figur dort noch lokalisieren kann. Und diese Lebenswelt im sogenannten Scheunenviertel, das ist schon eine sehr, sehr spezielle Arme-Leute-Gegend, übervölkerter Slum, wo die bürgerliche Lebenswelt sich auflöste. Ja, Armut, Mietskasernen, Elend, Kriminalität, Prostitution, das war ja alles im Randbereich des Alexanderplatzes sehr, sehr präsent. Als Döblin Berlin-Alexanderplatz schreibt, kennt er die Stadt viel besser als die meisten Autoren, die in dieser Zeit über Berlin schreiben, weil er in Berlin aufgewachsen ist. Er war damals Kassenarzt, Nervenarzt an der Frankfurter Allee. Man muss sich also vorstellen, dass er fast jeden Tag da in seiner Praxis saß und da gingen eben die Leute, die da im Osten Berlins wohnten, ein und aus, hatte mit Kriminellen zu tun. So die ganzen psychischen Probleme von Leuten, die wenig Geld hatten und im Berliner Osten wohnten. Also das kannte er alles aus seiner Alltagspraxis und er konnte wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, er hat für diesen Roman, so welthaltig wie der ist, kein bisschen recherchiert. Neu und sensationell damals war die Montagetechnik dieses Romans. Wenn man in das Manuskript guckt von Berlin Alexanderplatz, da sieht man so eingeklebte Zettel aus Zeitungen und alles Mögliche, so ein bisschen zurechtredigiert. Und dass ein großer Teil dieses Romans ja auf Handlung verzichtet. Es ist eigentlich so die Symphonie oder die Kakophonie der Großstadt, die in diesen Roman hineingelassen wird.
Ein bisschen Gesichtszucken, ein bisschen Fingerzucken. Da gehen wir hin, Roma di Bumma di Kikadinell, Roma di Bumma di Kikadinell, Roma di Bumma. Klingling? Wer ist da? Ich. Wer? Mach auf, Mensch! Ja, du, Franz!
Der ganz große Reichtum, was die Sprache, was die Klänge angeht, also eigentlich dieses Vielsprachige, was der Roman in sich hat. Und was schon irgendwie besonders ist, der Roman hat natürlich wahnsinnig viele Spuren hinterlassen in der Literatur. Also zum Beispiel Irmgard Keun, ich glaube nicht, dass es das Kunstseidene Mädchen diesen Roman geben würde ohne Berlin-Alexanderplatz. Oder wenn wir denken an den Fabian-Roman von Erich Kästner und dass er zum Beispiel auch nach einem Weg gesucht hat, sich davon abzusetzen, also bewusst was anderes zu machen als Döblin, weil viele Autoren auch gesehen haben, irgendwie kommt man an diesem Buch nicht vorbei. Figuren, die mit den Problemen zu tun haben von Franz Bierkopf, natürlich gibt's die noch, aber auf eine andere Art und Weise. Und die letzte Verfilmung von Berlin-Alexanderplatz hat ja die Entscheidung getroffen, einen Geflüchteten, einen farbigen Migranten, der auf dem Bau arbeitet, als Hauptfigur zu nehmen. Und ich fand das eine sehr kluge Entscheidung. Statt etwas nachzubauen, was es nicht mehr gibt, etwas zu nehmen, was wirklich in einer sinnvollen Beziehung steht zu der döblinschen Figur und dann die Geschichte auf dieser Basis neu zu erzählen.
Der Literaturwissenschaftler und Autor Michael Bienert im Gespräch mit Moritz Reininghaus über Alfred Döblins Berlin-Alexanderplatz. Für ihn auch heute noch ein Meisterwerk. Und dieses Buch von Bienert über Alfred Döblin, das ist leider vergriffen, man findet es antiquarisch, heißt Döblins Berlin. Und wer da mal ganz physisch mit Döblins Berlin in Kontakt kommen möchte, die nächste Stadtführung auf den Spuren von Franz Bieberkopf, die findet statt am 13. April um 14 Uhr. Das ist eine Tour, die knapp 2 Stunden dauert und genauere Infos finden Sie auf der Seite von Michael Bienert, michaelbienert.de.
Gentle warrior that lived the art of love,
kindred spirit at best remains virtuous. A hero's journey, star child, yet still unsung.
Die Sängerin dieses Songs, sondern auch die Schlagzeugerin Terry Lyne Carrington, Magic and Music hier auf Radio 3. Es gibt ja gerade Diskussionen über den Berliner Gendarmenmarkt. Der ist ganz neu gemacht. Nach 2 Jahren Baustelle ist der Gendarmenmarkt wieder offen. Und es gibt Kritik, denn der Platz sei eine Steinwüste, sagen viele. Der ist nicht einladend, da gibt es keine Grünflächen, keine Bäume. Sehen Sie das auch so? Was macht für Sie einen guten, schönen Platz aus? Welche Rolle spielen da Bäume und Grünflächen oder reichen vielleicht auch historische Gebäude, wie das beim Gendarmenmarkt ist? Wir sprechen heute Abend ab 18 Uhr hier auf Radio 3 über diese Frage und wir freuen uns auch über Ihre Perspektiven. Sie können da mitdiskutieren. Was sind für Sie schöne, einladende Plätze in Berlin und in Brandenburg? Was zeichnet solche Plätze aus? Vielleicht ist der Gendarmenmarkt gar nicht so misslungen, wie manche sagen. Rufen Sie uns an. Sie können uns jetzt schon Ihre Nachricht hinterlassen auf unserem Anrufbeantworter. Den erreichen Sie unter 030 30 20 00 40. Welche Plätze in Berlin und Brandenburg finden Sie gelungen? Was macht schöne Plätze in der Stadt aus? 030 30 20 00 40. Das ist die Nummer für Ihre Meinung. Sprechen Sie uns gerne auf den AB. Und heute Abend ab 18 Uhr sprechen wir dann hier im Radio drüber, auch mit Ihnen, wenn Sie wollen. Und Sie können Ihre Meinung natürlich auch auf unserer Homepage mit uns teilen, auf radio3.de. 9:55 Uhr haben wir es, gleich ist 10, da geht es hier weiter mit meiner Kollegin Caroline Pierich und Klassik bis 2. Ich bin Massimo Maio und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Dienstag.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, Die Große. Ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der langjährige niedersächsische Ministerpräsident Weil gibt seine Ämter ab. Nach Informationen des NDR hat der SPD-Politiker das am Morgen dem Parteivorstand auf einer Klausurtagung mitgeteilt. Er will sich demnach im Mai als SPD-Landesvorsitzender und auch als Regierungschef zurückziehen. Ein möglicher Machtwechsel in der SPD ist schon länger Thema. Ende Mai stehen auf dem Landesparteitag turnusgemäß die Vorstandswahlen an. Weil mache mit seinem Rückzug den Weg für Wirtschaftsminister Lies frei, heißt es aus Parteikreisen. Der gilt schon lange als Favorit für Landesvorsitz und Ministerpräsidentenposten. Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen in kleineren Runden fort. Arbeitsgruppen sollen über die Themen beraten, die noch umstritten sind. Dazu gehört die Migrationspolitik. Konkret geht es unter anderem darum, ob Asylsuchende an den deutschen Grenzen nur mit Zustimmung des jeweiligen Nachbarlandes zurückgewiesen werden dürfen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei bekräftigte am Morgen im ZDF, es gehe lediglich darum, sich mit den Nachbarn abzustimmen. Er sei aber sicher, dass man gemeinsame Lösungen mit den anderen EU-Ländern finden werde. Dadurch werde man zu einer restriktiveren Migrationspolitik kommen, so Frei. Die Berlinerin Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau im Weltall. Die Elektroingenieurin ist in der Nacht in Florida an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX zu einem knapp viertägigen Flug um die Erde gestartet. Die insgesamt vierköpfige Crew ist auf einer Umlaufbahn unterwegs, die neu ist, und sie überfliegt zum ersten Mal die Polarregionen. An Bord sind mehrere wissenschaftliche Experimente geplant. Die Mission wurde von einem Milliardär finanziert. Der frühere Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Wörner, sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommerzialisierung sei die Zukunft der Raumfahrt. Sie dürfe aber nicht zu einem Weltraumtourismus führen.
Wir wissen natürlich, dass jeder Start einer Rakete auch eine Belastung der Umwelt ist. Insofern hoffe ich, dass wir da nicht anfangen, jetzt die Kreuzschiffe ins Weltall zu verlegen und damit ähnliche Wirkungen zu haben. Raumfahrt brauchen wir für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation und auch für Forschung.